Willkommen zu diesem Thema. Es gestaltet sich bei der EU-Konsultation zu den Simplified ESRS ähnlich wie schon in dem gerade besprochenen VS. Wir haben einen ähnlichen Zeitplan mit der vierwöchigen Konsultationsfrist bis 3. Juni. Die EU-Kommission plant bis Ende Juni, Anfang Juli dann tatsächlich die delegierten Rechtsakte erlassen zu haben. Dann gibt es ja diese zweimonatige Frist, die gegebenenfalls nochmal verlängert werden kann um 2 Monate, wo dann zugestimmt werden muss, beziehungsweise nicht Nein gesagt werden muss, vom EU-Parlament. Und dann geht es weiter zur Veröffentlichung hoffnungsvollerweise im EU-Amtsblatt im 4. Quartal. Das ist derzeit der Zeitplan von der EU-Kommission. Und wir haben uns angesichts des sehr knappen Zeitplans für die Konsultation an die EU-Kommission überlegt, wie wir vorgehen. Und wir möchten auch hier wieder, wir haben eine sehr umfangreiche Präsentation euch zur Verfügung gestellt mit den einzelnen Themen. Ausgangspunkt war der Abgleich zu dem, was haben wir bisher kommentiert zu den ESRS, was hat die EU-Kommission nochmal an Änderungen vorgenommen und wie würden wir jetzt welche Punkte nochmal aufgreifen für die Stellungnahme gegenüber der Kommission. Wir haben überlegt, dass es uns wichtig erscheint, angesichts dieses Zeitplans auch bei der EU-Kommission, nämlich gar nicht so viel Zeit zu haben, bis dann Ende Juni oder Anfang Juli der delegierte Rechtsakt erlassen werden soll, dass man sich hier auf wesentliche Punkte nochmal konzentriert. Und wir haben das auch dankenswerterweise nochmal mit der Ad-hoc-Gruppe spiegeln können, mit der wir uns gestern getroffen haben und die Themen nochmal diskutiert haben. Also herzlichen Dank auch da für die Bereitschaft, da das so kurzfristig zu diskutieren und haben dann aus diesen Diskussionen und aus unseren bisherigen Einschätzungen beim Fachausschuss und aus den bisherigen Diskussionen des Fachausschusses mal so eine Liste zusammengestellt an Prioritäten, die wir in dem Anschreiben, in der Stellungnahme vorab darstellen würden. Inwieweit es dann noch so weitere Anmerkungen geben soll, die wir dann einzeln aufführen und so wie vielleicht so ein kleiner Annex dann dazu, hatten wir überlegt, das ist auch nochmal Gegenstand der Diskussion heute. Ich würde wieder die übergreifenden Themen darstellen, dann würde Thomas die Umweltthemen darstellen und Marco würde die Sozialthemen darstellen. Wir haben zu dem Governance-Standard keine Themen, die wir jetzt hier nochmal so prominent auch in der Stellungnahme an die EU-Kommission adressieren würden. Was wir aber adressieren würden, ist definitiv als eines der Top-Themen die AFE-Berichterstattung. Das schließt sich an die Argumentation an, die wir bislang auch immer gegenüber der EU-Kommission und vorher auch schon gegenüber EFRAG verfolgt haben, nämlich dass wir eine Quantifizierung von Anticipated Financial Effects derzeit für nicht umsetzbar halten, weil einfach das Verständnis über die Anticipated Financial Effects und darüber, was dort berichtet werden soll, noch nicht so weit entwickelt ist und auch in den Standards nicht ausreichend genug, gut genug dargestellt ist, um für die Unternehmen hier ausreichend Hilfestellung zu geben, was eigentlich berichtet werden soll, dass wir hier weiterhin argumentieren, dass von der Quantifizierung Abstand genommen werden sollte. Und ich glaube, eben noch wichtiger zum jetzigen Zeitpunkt, dass es ja eigentlich eine Regelung gibt für die AFEs, dass diese eine Phase-in-Dauer haben von 3 Jahren. Das heißt, für die nächsten 3 Jahre ist die Quantifizierung noch nicht erforderlich. Aber es gibt eine Rückausnahme für bestimmte Angaben zu den Anticipated Financial Effects, sodass diese für 2027 schon zu berichten wären. Und diese Rückausnahme sollte unseres Erachtens auch unbedingt mit adressiert werden, dass das letztlich eigentlich entgegen dem Konzept der Phase-in-Vorgabe der EU-Kommission oder auch der von EFRAG ursprünglich steht und dass man hier letztlich noch mehr Druck reinbringt, als wir ohnehin schon haben mit der Quantifizierung, die jetzt vorgesehen ist, obwohl diese konzeptionellen Überlegungen eigentlich noch ausstehen, unseres Erachtens. Das ist der erste. Ich gehe einmal durch und dann können wir vielleicht zu den übergreifenden Themen die Rückmeldung machen. Das zweite Thema ist noch konzeptioneller angelegt. Und zwar geht es hier um das große Thema, wer soll eigentlich der Adressat sein von der Nachhaltigkeitsberichterstattung und was soll mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung erreicht werden? Die User sind ja in der CSRD auch definiert, die Primary User von Finanzberichterstattung einerseits und andere User andererseits. Genauso findet es sich auch in dem ESRS und auch in dem Vorschlag der Kommission wieder. Was aber das Problem war bislang, ist, dass letztlich unklar war, für welche Zwecke sollen denn diese Informationen bereitgestellt werden, was wollen die User damit anstellen und kann durch so ein sehr weites Verständnis der User kombiniert mit einem letztlich nur vage formulierten Zweck der Berichterstattung, kann das dazu führen, dass die Unternehmen dann letztlich für jeden User, der vielleicht individuell sagt, das interessiert mich jetzt, da zur Berichterstattung verpflichtet sein könnten. Ist jetzt vielleicht etwas überspitzt, dass ein einzelner User das anfragen könnte, aber das Konzept war sehr vage ausgestaltet, die Zielsetzung sehr vage formuliert, so dass es tatsächlich unklar war, wann ein Unternehmen hier in die Berichtspflicht kommt und die Befürchtung durchaus gerechtfertigt war, dass das sehr weit in sich ausweitet im Vergleich zum Beispiel auch zur Finanzberichterstattung, wo man ganz klare Vorgaben hat. Der EU-Gesetzgeber, die Kommission hat jetzt den Vorschlag gemacht, hier ganz klar zu stellen, dass es Decision Usefulness im Vordergrund oder dass der Zweck ist. Also der Bericht soll entscheidungsrelevante Informationen für diese Nutzergruppen bereitstellen. Allerdings gibt es bei dieser Formulierung zu dem Zweck immer noch für die Other Users, also alle, die nicht die Nutzer der Finanzberichterstattung sind, sprich die klassischen Investoren etc., für die ganzen anderen Nutzer steht immer noch drin in dem ESRS 1, dass man hier denen ein Informed Assessment ermöglichen möchte. Und Informed Assessment wird dann durch die EU-Kommission konkretisiert und führt durch diese Konkretisierung, das ist in den Folien, in den Hintergrundfolien sozusagen nochmal ausgeführt, letztlich auch wieder dazu, dass man sagt, Informed Assessment soll eine Entscheidung ermöglichen. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wenn Informed Assessment letztlich wiederum nur in Anführungsstrichen zur Entscheidungsnützlichkeit führen soll, warum muss man dann Informed Assessment noch separat hervorheben? Welche Bedeutung soll es haben? Soll es doch einen Unterschied darstellen? Und deswegen sagen wir hier ganz klar nochmal, das ist eine Möglichkeit, wirklich ganz simpel umzusetzen, dieses Informed Assessment rauszustreichen, ganz klar auf die Decision Usefulness abzustellen, wie man es jetzt auch tut, und dadurch eine konzeptionelle Klarstellung zu erreichen. Tanja, möchtest du gleich?
Vielleicht direkt dazu zu dem Informed Assessment. Eventuell wäre auch eine Argumentationslinie, nochmal das Thema der unbestimmten Rechtsbegriffe aufzugreifen. Weil wir haben ja nun wirklich und wahrhaftig in der ersten Runde genau mit diesen unbestimmten Rechtsbegriffen unsere Themen und Problematiken und Abstimmungsaufwände und Interpretationsrunden mit den Prüfern gehabt. Wir haben deshalb ja in allen Stellungnahmen immer darauf hingewiesen, möglichst bitte keine neuen unbestimmten Rechtsbegriffe. Und jetzt kommt hier neuer nochmal von der Seite rein. Also auch darüber würde ich gehen. Also das eine ist das Inhaltliche und das andere ist, ich sag jetzt mal so ein bisschen, das Formaljuristische. Und ich würde schon auch das Formelle mit reinnehmen.
Ja, sehr guter Punkt. Machen wir auf jeden Fall. Ist ganz wichtig. Danke für die Ergänzung. Gut, dann gibt es erstmal keine weiteren Anmerkungen. Habe ich mich stumm geklickt. Der nächste Punkt, den wir aufgreifen würden, ist nochmal auch konzeptioneller Art die Wesentlichkeitsanalyse für Negative Impacts. Das ist jetzt im ESRS 1, die Textziffer 43. Dort wird dargestellt, wie eigentlich die Wesentlichkeit für Negative Impacts ermittelt werden soll. Und wie auch schon in der Vergangenheit ist dieses Kriterium C, wo es dann letztlich heißt, okay, zunächst mal wird beschrieben, wie das Unternehmen Negative Impacts oder Material Negative Impacts ermittelt, was dabei einzubeziehen ist, welche Gegenmaßnahmen etc., wie das alles zu berücksichtigen sein kann. Und dann wird aber in C nochmal dargestellt, naja, es kann schon sein, dass vielleicht der ein oder andere User trotzdem das entscheidungsnützlich finden würde, wenn auch andere Informationen hier noch mit aufgegriffen werden. Und das öffnet praktisch dieses ganze Konzept wieder. Was damit ursprünglich gemeint war, war, dass es sein kann, dass ein Unternehmen Themen identifiziert und sehr umfassend adressiert hat und gemanagt hat und weiter fortlaufend managt, die sozusagen ganz grundlegender Art sind und die aber die Impacts deutlich reduzieren und gegebenenfalls unter eine Wesentlichkeitsschwelle bringen, wenn man diese Nettobetrachtung wählen würde, dass aber auch darüber berichtet werden soll, wenn ein Unternehmen eben sehr großen Aufwand betreibt, um diese Impacts zu reduzieren, die vielleicht in dem Sektor ganz wichtig oder ganz ausschlaggebend sind, und dass das darzustellen ist. Was man aber jetzt hier tatsächlich hat in dem Standard, ist mach doch deine Wesentlichkeitsanalyse vielleicht nochmal auf, oder du solltest dir dann deine Wesentlichkeitsanalyse nochmal anschauen, wenn es eben Nutzer gibt, die auch andere Informationen für wesentlich empfinden. Das heißt, man negiert die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse der Unternehmen und sagt im nächsten Schritt, für die Wesentlichkeitsanalyse der Unternehmen ist wichtig, was die Nutzer entscheidungsnützlich finden. Also das wird sozusagen umgedreht hier vom Konzept, und damit wird es letztlich ausgehebelt, was man eigentlich als Wesentlichkeitsanalyse im Unternehmen etabliert hat, sich überlegt hat, wie man zu den wesentlichen negativen Auswirkungen kommt. Das ist also ein ganz wichtiger konzeptioneller Punkt, der hier dann auch nochmal angesprochen werden soll. Der nächste Punkt, und da sind wir uns tatsächlich nicht so sicher vom Mitarbeiterstab, wie ihr das seht und ob wir den auch nochmal adressieren sollen in dem Anschreiben, also in der Stellungnahme auch als eine der Prioritäten. Das ist sicherlich von großer praktischer Relevanz, und das ist auch für die Unternehmen in Deutschland ein besonderes Thema, weil eben die CSRD noch nicht umgesetzt ist in Deutschland, nämlich dass die Übergangsregelungen, die hier vorgesehen sind in den ESRS, nicht daran anknüpfen, wann das Unternehmen tatsächlich beginnen muss mit der Anwendung der ESRS, und zwar deshalb, weil es entsprechend in Deutschland umgesetzt wurde, das Gesetz, und das Unternehmen entsprechend durch die nationale Gesetzgebung deshalb auch verpflichtet ist, das anzuwenden, sondern weil diese ESRS jetzt daran knüpfen, wann das Unternehmen eigentlich erstmalig verpflichtet wäre, die ESRS anzuwenden nach der CSRD. Das ist aber kein, es gibt ja keine direkten Verpflichtung durch die CSRD, sondern eine Umsetzung in das nationale Recht ist erforderlich. Sofern es die noch nicht gab, gibt es diese Berichtspflicht nicht. Die CSRD ist aber jetzt Anknüpfungspunkt für die Übergangsregelung. Die EU-Kommission sagt dazu, dass die Intention ganz klar ist, nämlich dass man hier ein Level Playing Field schaffen will, unabhängig davon, ob es einige Mitgliedstaaten gibt, die die CSRD nicht umgesetzt haben. Man möchte für alle Unternehmen in Europa hier den gleichen Startpunkt für die Übergangsregelung einräumen. Das wäre also an euch nochmal die Frage, ob das aufgegriffen werden soll. Und bevor ich dann gerne an euch für die Rückmeldung übergebe, würde ich gerne noch sagen, dass wir zwei weitere Punkte mit in diese Stellungnahme auch aufnehmen möchten, nämlich zum einen nochmal explizit den Reliefs zustimmen, weil das ist ganz wichtig unseres Erachtens, weil die ja doch sehr in der Kritik standen im Vorfeld, dass man hier auch die EU-Kommission nochmal darin bestärkt, dass das ganz wichtige Erleichterungen sind. Wir hatten es vorher auch in der Diskussion zum VS, wie wichtig beispielsweise das ist, dass man Schätzungen ermöglicht, dass man nicht auf Primärdaten von Zulieferern abstellt, sondern hier eben auch solche Schätzungen ohne Hierarchie dann vorsieht, dass man für Acquisitions und Disposals Vereinfachungen vorsieht, und dass wir das nochmal mit aufnehmen. Und wir würden auch nochmal mit aufnehmen, wenn das für euch passt, dass man hier nochmal den Verweis, den es ja gibt, auf die Value Chain Cap Regelung in dem VS, dass man das nochmal mit aufgreift und hier sich dazu äußert, ob man das sinnvoll bzw. weniger sinnvoll findet. Wir würden dafür das Ergebnis aus der VS-Kommentierung oder Stellungnahme mit heranziehen. Es gibt dann mögliche weitere Anmerkungen, zum Beispiel zur Granularität der Angaben. Wir haben hier als Beispiel ESRS 249. Es gibt in den anderen Standards, auch bei den E-Standards, weitere Beispiele. Das könnte man dann auch noch mit anführen. Das wäre jetzt aber ein sozusagen granularer, auch von der Betrachtungsweise der ESRS, so dass wir sagen würden, es ist eine weitere Anmerkung, aber keine der Prioritäten in dem Anschreiben. Und damit würde ich gerne eure Meinung zu dem Vorschlag hören, wie wir hier vorgehen in der Stellungnahme und ob wir die wichtigen Themen eures Erachtens abgegriffen haben. Martin.
Nochmal eine Verständnisfrage. Welcher Zeitpunkt soll denn das dann sein für das Level Playing Field? Welcher Zeitpunkt steht denn der Kommission denn davor?
Das ist der, also die, es wird so gerechnet, als ob die Unternehmen in Deutschland auch zum CSRD-Zeitpunkt bereits ESRS-Berichte erstellen hätten müssen, sozusagen. Also 2024.
Okay, jetzt haben wir heute keinen Juristen dabei, wäre ja dann in dem Sinne jetzt auch eine rechtliche Rückwirkung. Ne? Und weil der Übergangszeitraum ja dann für alle verkürzt wird, weil viele ja
auch gar nicht. Sollen wir mal einblenden, die Regelung?
Weil viele ja gar nicht, weil 2024 wären ja auch ganz viele davon ausgegangen, noch im Anwendungsbereich drin gewesen zu sein, die ja dann nachträglich wieder rausgefallen sind.
Na gut, aber das, was ja hier gesagt wird, ich glaube, das ist nicht so, das ist nicht so das Problem, weil es ist ja die Übergangszeitraum, also dass es eine Rückwirkung gibt, wann das anfängt zu laufen, ja. Aber es ist ja praktisch nicht rückwirkend. Du musst jetzt keine rückwirkenden Zahlen ermitteln und so weiter und so fort. Also es fängt, genau.
Ist schon klar.
Aber ja.
Also kommt mir schräg vor.
Wo ist denn das jetzt relevant? Hier haben wir doch konkrete Jahreszahlen damit drin in eurer Tabelle, oder?
Das ist für den einen Teil der Wave 1 Undertakings, da sind konkrete Jahreszahlen drin.
Ja.
Das ist für den anderen Teil der Wave 1 Undertaking, da gibt es eine leicht feine, streifige Unterscheidung. Die ist fast genauso, bis auf einen Teil hier. Da stehen aber auch konkrete Jahreszahlen drin. Und für alle anderen, das sind die, die jetzt sozusagen die ehemaligen Wave 2 Unternehmen sind, dort ist keine konkrete Jahreszahl, sondern dort wird immer gesagt, die ersten drei, das erste Jahr, die ersten zwei und so weiter und so fort.
Mhm. Aber muss man gleich nochmal sagen, auch wenn das hier so gesagt wird, steht vorne in den Übergangsregelungen drin, Startpunkt für deine ersten zwei Richtig. Oder ersten drei Jahre ist der Beginn, wann du nach der CSRD verpflichtet gewesen wärst.
Guck mal, haben wir dazu eine Folie?
Nee, die du gerade hattest, die hier, irrespective of when, nee, die andere, wo das nochmal, wo das gelb markiert war.
Ach ja, genau. Irrespective of when the relevant member state transposes the CSRD. Genau, das gilt für die letzte dieser drei Tabellen.
Genau.
Aber nee, für die ersten beiden auch, aber da sind feste Jahreszahlen drin. Ne? Also da ist klar, wann das losgeht und wann es aufhört. Und bei den other undertakings, da muss man sozusagen irgendein Jahr anfangen. Und da wird noch klar gesagt, hier ist der Rechtsakt, der europäische Rechtsakt maßgeblich, ja. Der die Mitgliedstaaten verpflichtet und nicht die Unternehmen.
Ja, weil es ist auf jeden Fall, Martin, und da stimme ich dir total zu, auch wenn ich kein Jurist bin, es ist extrem unüblich, dass jetzt hier in den ESRS eine Übergangsregelung geschaffen wird, die letztlich auf etwas zurückgreift, was für die Unternehmen noch gar nicht gegolten hat, in den Mitgliedstaaten, wo die CSRD nicht umgesetzt wurde. Na, also dass hier wirklich gesagt wird, es ist ganz egal, wann die Mitgliedstaaten es umgesetzt haben, die Übergangsfristen laufen, also haben wir so auch noch nicht gesehen. Auch die Frage, ob man das eben nochmal mit als Punkt aufgreift. Tanja.
Ja, auch hier, glaube ich, müssen wir wieder formaljuristisch rangehen. Ich als Nicht-Juristin werfe das mal so in den Raum. Aber hier schlägt ja quasi eine Level-2-Gesetzgebung eine Level-1-Gesetzgebung. Also das oder beeinflusst oder stellt klar oder wie auch immer.
Also ich denke, das wäre eindeutig, wenn das im Gesetz die Übergangsfristen geregelt wären. Ne? Also hier sind wir ja auch mit diesen Reihenphasen wahrscheinlich größtenteils im Delegated Act mit drin gewesen. Ja. Klar, da müssen wir, dass der Carsten Weißheim heute nicht da ist.
Aber genau, also das mit der, weil, ne, wir müssen mal gucken, wir hatten natürlich etliche Unternehmen, die es seit 24 auch schon angewendet haben oder umgesetzt haben, aber wir hatten halt auch nicht wenige, die haben es noch in Teilen ja gar nicht angefasst oder nur.
Ja. Nee, wir hatten die Diskussion ja auch schon gehabt, mit dem Thema Rückwirkung und.
Also ich glaube, da muss Carsten noch mal ran.
Ich würde auch vorschlagen, Kathi, dass wir da noch mal mit dem Ministerium sprechen, ob das jetzt im Sinne des Erfinders hier ist, dass sie versuchen, über einen Delegated Act da die Mitgliedstaatentransposition dann da mehr oder weniger erstmal auszuhebeln oder da Sachen, Anknüpfungspunkte zu schaffen, wo man eigentlich sagt, Verpflichtungen gelten ja erst an dem Zeitpunkt, wo der Mitgliedstaat das umsetzt für Unternehmen. Also da ist auf jeden Fall eine rechtliche Komponente mit drin, Tanja.
Ja, vielen Dank für eure Rückmeldung dazu. Wir nehmen es dann auf jeden Fall mit auf und bringen das dann auch in den Gesprächen nochmal an.
Also ich würde das nochmal beim BMJV auch nochmal anbringen. Die haben ja das Thema auch noch mit der Rückwirkung sowieso auf dem Tisch liegen. Was die denn da zu dem Thema meinen? Also das würde mich nochmal interessieren.
Ja. Gibt es andere Anmerkungen zu den anderen Punkten? Haben wir was vergessen? Sollten wir etwas nicht mit aufnehmen? Wie sieht's aus mit dieser Unterteilung, Prioritäten und weitere Anmerkungen? Ist es für euch, passt das für euch auch?
Ich bringe einfach mal zusammen. Passt. Also die sind auch im Prinzip die Themen, die wir gesehen haben. Bei den AFE noch die Frage, wie ihr das seht. Also meinem Verständnis nach wurde ja die Quantifizierung, oder zumindest könnte man das so ableiten, die war ja zur Diskussion gestellt, ob qualitativ oder quantitativ letztes Jahr in der Konsultation. Also noch sehr offen. Und dann wurde ja auf die Quantifikation gegangen. Und meinem Verständnis nach auch im Rahmen der Interoperabilität mit dem ISSB. Und da gab es ja jetzt durchaus viele Diskussionen und wir standen ja dann doch zumindest hoffnungsvoll kurz davor, dass man ja diese Recognition sogar vielleicht hinbekommt. Jetzt haben wir ja die nicht bekommen, haben aber trotzdem eine Quantifizierung und wir sehen das schwierig. Oder erachten es als sehr, sehr schwierig. Und sozusagen letzten Sommer wurde uns ja die Hoffnung gemacht, dass man denn wirklich eine Vereinfachung hinbekommt, was ja auch Ziel von Omnibus ist, nämlich auf diese Quantifizierung zu verzichten. Und jetzt haben wir also eine Verschärfung, zumindest im Vergleich zum letzten Jahr, eine Quantifizierung und aber auch keine ISSB-Recognition. Also ob man diesen Aspekt vielleicht da auch nochmal reinbringen sollte, im Sinne von jetzt nicht eine Bedingung, aber darauf hinweisen, dass es ja schön wäre, man würde auch ISSB noch dafür gewinnen können, die ISS anzuerkennen. Ich weiß nicht, wie das andere bei euch sehen.
Tanja?
Ja, also natürlich, in der Theorie, ne, vollste Zustimmung. Ich fürchte halt, dass mit einer Anerkennung, wie auch immer, das wird so schnell nicht funktionieren. Mir persönlich würde es vor dem Hintergrund schon reichen, wenn die ESRS bei Anticipated Financial Effects nicht über das hinausgehen würden, was in ISSB gefordert ist. Also das finde ich schon, also das ist ja doppelt ins Knie geschossen, um es vorsichtig zu formulieren. Sie haben es ja nicht einfach nur übernommen, sondern haben auch noch ordentlich geedit. Und das ist schon extrem merkwürdig vor dem Hintergrund der eigentlichen Omnibus-Zielsetzung. Also ich habe mich wirklich an so vielen Stellen gefragt, ob Sie den Brief von Albuquerque, der an die EFRAG ging, auch selbst gelesen haben.
Ja.
Vielleicht müssen wir da noch ein paar Mal draus zitieren. Wie immer.
Vielen Dank.
Aber genau, ansonsten dabei, dass die Quantifizierung also nicht machbar ist und dieses Phase-In, diese Rückausnahme, ja, würden wir auch auf jeden Fall sehen, dass die zurückgenommen werden muss. Und vielleicht noch einen kurzen zweiten Aspekt, dieser 43c bezüglich der DMA, das sehe ich auch wie du, was das eigentlich die Intention ist. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass dieses Material Topics ein bisschen oft interpretiert wird, oder meines Erachtens interpretiert wird vom Standardsetzer manchmal als, was im Bericht zu schreiben ist. Und es ist dann halt ein Thema Berichtsrelevanz. Und wenn man quasi in diesem Absatz meines Erachtens das ersetzen würde durch berichtsrelevant, dann würde das wieder besser passen. Also ich weiß nicht, ob man quasi durch eine Wording-Anpassung das nochmal ergänzen kann, weil grundsätzlich finde ich diesen Ansatz gut. Ich weiß, dass es auch Kritik an dem grundsätzlichen Ansatz gibt, weil man sagt, da ist wieder dieses Decision Useful drin und da gibt's ganz viele, das Risiko, dass sehr viele sehr viele Anforderungen entstehen könnte und Begehrlichkeiten geweckt werden, das sehe ich jetzt nicht, aber die Formulierung ist ein bisschen ungünstig so, ja.
Und du meinst, eine Lösung könnte sein, nicht sozusagen nicht darauf abzustellen, dass die Wesentlichkeitsanalyse an der Stelle dann irgendwie nochmal überprüft werden muss, sondern dass man einfach sagt, okay, dann gibt es eben eine Berichtspflicht, wenn da noch User dieses Thema für ihre Decision Usefulness wichtig erachten.
Genau, die Logik ist meines Erachtens, du hast einige Mechanismen implementiert. Da gibt es ja ganz viele solche Governance-Themen zum Beispiel. Ich meine, da haben wir ja natürlich Datenschutz etc. Da gibt es natürlich auch rechtliche Anforderungen, aber es gibt sicherlich auch darüber hinaus was wir tun. Und so, es bleibt am Ende kein wesentliches Risiko für uns als Unternehmen übrig. Bleibt es einfach nicht. Aber trotzdem kann es ja sinnvoll sein, unsere Leserschaft darüber zu informieren, was wir tun, weil die wollen ja auch sicher gehen, was wir getan haben, damit wir wirklich kein wesentliches Risiko haben. Diese Diskussion hatten wir tatsächlich auch jetzt schon in der Wesentlichkeitsanalyse, weil wir uns sehr schwer getan haben, also zu definieren, was ist denn ein wesentliches Risiko? Und was ist einfach ein Informationsbedürfnis und einerseits von einem Stakeholder, aber vielleicht auch ein Mitteilungsbedürfnis von uns als Unternehmen, weil wir einfach sagen wollen, was wir alles tun, um bestimmte Dinge auszuschließen. Und ich glaube, dieser Absatz, der passt genau da drauf und wir sind eigentlich sehr happy, dass es diesen jetzt so gibt, weil davor war immer die Frage, wie können wir über was berichten, wo wir eigentlich am Ende kein wesentliches Risiko haben, weil wir es ja eigentlich nicht dürfen, weil wir ja kein wesentliches Risiko haben. Ah. Und nur diese Formulierung, dieser letzte Satz, und ich bin mir da ehrlicherweise gerade nicht sicher, ob der jetzt nochmal geändert wurde, aber der ist tatsächlich ungünstig, weil man das nicht im Materiality Assessment into account nehmen muss, sondern eigentlich in der Berichterstattung berücksichtigen darf.
Ja. Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Es geht so ein bisschen in die Richtung eines Aspekts, den wir auch öfter diskutiert haben, nämlich wo sind eigentlich diese Managementprozesse darzustellen, die dazu führen, wie du das jetzt eben sagst, ne, dass man seine Risiken unter die Wesentlichkeitsschwelle bringt und auch seine Auswirkungen unter die Wesentlichkeitsschwelle bringt. Okay, also nehmen wir nochmal mit so auf, dass die ursprüngliche Intention, die damit verbunden war, eigentlich bestätigt wird oder unterstützt wird, dass nur so, wie das eben derzeit formuliert ist, dass das nicht passt. Okay, dann danke, Susanne. Wenn es jetzt zu dieser Folie keine weiteren Anmerkungen gibt, dann würden wir mit den Anmerkungen, die ihr gemacht habt, berücksichtigend das so übernehmen und dann gebe ich an Thomas weiter. Dankeschön.
Danke, Kathi. Ich übernehme an der Stelle und gleichermaßen gibt es ja auch eine Tabelle für die Umweltthemen oder für die Themen aus den Umweltstandards, die wir in den letzten Tagen nach oben priorisiert haben für eine Aufnahme in die Stellungnahme. Und auch hier, das hatte Kathi schon gesagt, haben wir das gestern nochmal mit der Ad-Hoc-Gruppe nochmal verprobt. Da ist auch nochmal ein Teil mit dazugekommen, was uns als ziemlich wichtig erschien. Das ist gleich der erste Punkt. Wir würden als prioritäres Thema die ersten vier nennen. Der erste Punkt ist Widerspruch CEU-Recht. Und zwar geht es da um eine Aussage, die im E1 unter dem Disclosure Requirement Treibhausgasentzüge, also GHG Removals, getroffen wird. Und zwar gibt es dort die Textziffer 35, die sagt, in solchen Fällen, wenn ich als Unternehmen öffentlich etwas über Treibhausgasneutralität sage, also dort steht Public Claims of GHG Neutrality, durch die Nutzung von Carbon Credits, dann folgen daraus bestimmte Angabepflichten. Die Angabepflichten sind gar nicht das Interessante, sondern der einleitende Satz, wo es um die Treibhausgasneutralität geht. Wir haben das nochmal verprobt, ne? Es ist in der EMCO-Richtlinie. Was ist die EMCO-Richtlinie? Ist die Empowering Consumers-Richtlinie, ist sozusagen eine EU-Richtlinie, die die Verbraucherrechte zum Schutz vor Greenwashing stärken soll und nach dem Erwägungsgrund 12, mit dem man sich die Artikel durchliest, dann wird man nicht, also werde ich zumindest nicht gleich so ganz schlau, beim Erwägungsgrund 12 ist nochmal schön explizit nochmal gemacht, dass genau solche Aussagen gar nicht zulässig sind. Und darauf würden wir hinweisen. Das ist der erste Punkt. Dann gehe ich jetzt mal die weiteren durch und wenn ihr dazu Fragen habt konkret, dann können wir auch nochmal auf die Präsentation gehen. Da können wir relativ schnell umswitchen dazu. Sagt einfach Bescheid, springt rein. Es gibt zwei Punkte, wo die E-Standards ein Präjudiz vorwegnehmen, oder sozusagen nicht Präjudiz vorwegnehmen, sondern die Ergebnisse der DMA, der Double Materiality Analysis, vorwegnehmen. Und das betrifft einmal die Entity-Specific Disclosures und das befindet sich in E2. Da gibt es eine Regelung zu sogenannten External Water Treatment Plans. Da steht sinngemäß drin, wenn ein Unternehmen Industrieabwässer an einen externen Dienstleister zur Abwasserbehandlung übergibt, dann ist das als Pollution in der Value Chain anzusehen und es sollte als Entity-Specific Disclosure berichtet werden. Und genau, also das ist ein Punkt, den haben wir übrigens auch schon im Technical Advice gesehen und auch gegenüber dem BMJV entsprechend auch angemerkt. Das betrifft auch den zweiten Punkt, nämlich die Standorte in der Nähe von Schutzgebieten. Das steht im ESRS E4. Das ist in einer Application Requirement. Dort steht so sinngemäß, wenn es ein Standort, also eine Site, wird immer von Sites geredet, wenn es einen Standort in der Nähe oder in einem Schutzgebiet gibt, also das ist dann eine Biodiversity Sensitive Area, dann steht dort, es kann dann negative Auswirkungen auf dieses Gebiet haben. Zwar ist das abgeschwächt worden, es gab auch in einer der Vorversionen, und ich glaube, das war vor dem Technical Advice auch noch, Vermutung, dass es so ist, ne? Also es ist von einem, man hat es abgeschwächt in einem May, ne? Vorher stand dort, es ist so. Nichtsdestotrotz glauben wir nach wie vor, dass damit auch ein Präjudiz geschaffen wird. Ich könnte auch genauso gut schreiben, es kann auch positive Auswirkungen haben oder es kann auch keine Auswirkungen haben. Ne? Und dadurch ist so ein bisschen der Neutralitätsgedanke dieser Vorgabe verletzt und das würden wir auch nochmal gegenüber der Europäischen Kommission anmerken. Dann das große Thema Einführung sektorspezifischer Berichtspflichten bei den Substances of Very High Concern. Im E2 gibt es eine Vorgabe über sehr detaillierte Angaben zu den Substances of Very High Concern, die nur zu beachten sind von bestimmten Unternehmen, nämlich von Unternehmen aus der Chemieindustrie und dort auch nur bestimmte oder ist nochmal ausgeführt, welche das genau sind. Da sind auch NACE-Codes hinterlegt, damit man die auch anhand der Aktivitäten identifizieren kann. Unser Kritikpunkt hier war und ist auch nach wie vor, dass es in der Änderung der CSRD, also sprich in der Änderungsrichtlinie Omnibus 1, in den Erwägungsgründen auch ganz explizit steht, es soll keine sektorspezifischen Berichtspflichten geben. Es ist zwar von sektorspezifischen Standards die Rede, aber es handelt sich natürlich um sektorspezifische Berichtspflichten. Und aus dem Grund würden wir auch nochmal davon Gebrauch machen, darauf hinzuweisen, dass das an der Stelle nicht konsistent zu der Vorgabe in der Level 1 Verordnung ist. So, und last but not least, was die Prio-Themen angeht, ist das Thema Resource Inflows aus dem E5, also dem Kreislaufwirtschaftsstandard. Wir haben hier eine Berichtsanforderung, wo zwei Kritikpunkte eigentlich aus unserer Sicht eine Rolle spielen. Und das ist ebenfalls etwas, was wir gegenüber dem BMJV auch schon adressiert hatten, weil das nämlich im Technical Advice der EFRAG genauso drinsteht. Wir sehen dort erstens eine Erweiterung gegenüber dem delegierten Rechtsakt, wie wir ihn jetzt gerade haben. Also diese Disaggregation bei den Resource Inflows, die gibt es im delegierten Rechtsakt bislang nicht. Und die Erweiterung zu dem, und das ist der Punkt 2, der betrifft hochsensible Informationen. Denn klar, man kann sich immer auf das Argument zurückziehen, Moment, es gibt ja die Omission-Regel, und da sind ja auch vier Fälle sind da beschrieben, wann ein Unternehmen bestimmte Informationen auch weglassen kann. Und dabei sollen gerade in solchen Zusammenhängen unter anderem auch Unternehmen vor der Preisgabe wettbewerbssensibler oder wettbewerbsrelevanter Inhalte geschützt werden. Aber das Problem hier wird noch etwas differenzierter gesehen, denn wenn ich diese Omission-Regel in Anspruch nehme, habe ich bestimmte Berichtspflichten, die ich trotzdem erfüllen muss. Ich muss zum Beispiel sagen, ich habe die Erleichterung gezogen und ich habe diese Ausnahme gezogen. Ich muss auch identifizieren, um welche Datenpunkte es sich dabei handelt und auch selbst das kann aus Sicht der Unternehmen zur Preisgabe sensibler Informationen führen. Das zweite oder das dritte Thema bei genau in diesem Zusammenhang Resource Inflows ist, dass ja auch ein Widerspruch steht. Es geht um Resource Inflows in der Überschrift, aber dann wird Bezug genommen auf die Materialien, die genutzt werden. Also es ist einmal von Inflow die Rede und dann von Used, und Used sozusagen geht sogar noch etwas tiefer als das, was sozusagen nur in das Unternehmen hineinfließt, also Inflow mal sprachlich übersetzt. Hingegen hatten wir in der Stellungnahme gesagt, es gibt andere Angaben, die in dem Zusammenhang zumindest aus der Erfahrung der Unternehmen deutlich relevanter für die Stakeholder sind, und das ist der Anteil erneuerbarer oder recycelter Inflows. Aber das hat man das hat EFRAG sozusagen im Technical Advice ja gestrichen. Das, man hat das jetzt im aktuellen delegierten Rechtsakt so halb, nicht ganz deutlich, ne? Man kann es darunter verstehen, aber das ist jetzt komplett rausgenommen. Das sind die Prio-Themen, und zu den weiteren Anmerkungen gehört das Thema Climate Resilience. Da hatten wir gesagt, wir wollen das eher themenübergreifend regeln und nicht bezogen auf das Thema Klima. Und wir haben auch noch eine weitere Anmerkung, die wir aber nicht in der Prio 1 sehen. Das Thema, dass bestimmte Metriken im E2 nicht vollständig mit EU-Rechtstexten allein sind. Da geht es um die Bezugnahme auf Angaben, die nach der REACH-Verordnung oder der Industrie-Emissionsrichtlinie gemacht werden. Ja, da insofern ist man aligned, aber dann ist es so, dass in diesen betreffenden Rechtsakten auch bestimmte Anlagen genannt werden, die von Relevanz sind, und die sind nach ISRS nicht von Relevanz. Das heißt, ich muss auch Anlagen, die nicht unter diese Rechtsakte fallen, einer separaten Analyse unterziehen. Somit ist das Alignment unvollständig. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Was meint ihr dazu? Habe ich da ein wohlwollendes Nicken gesehen, Tanja? Oh, ja, sehr gut, danke. Gibt es Rückfragen zu vielleicht irgendeinem der Punkte, die hier auf der Seite stehen? Susanne schüttelt den Kopf.
Ich hätte nur wieder die Anmerkung, ne? Also was ich jetzt zum Beispiel schon wieder sehr gut finde, sind eben auch hier diese Verweise in Richtung mal wieder formaljuristischer Hinweise. Also es widerspricht einer anderen EU-Regulatorik. Man kann auch, das wäre eben noch die Frage, wir haben ja bei den SVHC, ne, einmal das Thema sektorspezifische Berichtspflichten, man könnte aber auch ergänzen, doppelte Berichtspflichten, die eben auch unter allen Umständen ja vermieden werden sollen, laut Omnibus.
Und sprichst du damit die EKCAM an, sozusagen?
Genau. Okay. Genau. Mhm. Genau. Also da geht es um die REACH-Verordnung und das, was eben schon an die EKA gemeldet wird, wo eben auch jeder Interessierte sehen kann, was da Sache ist. Also das wären für mich da die zwei Argumente. Ne? Einmal sektorspezifisch, ja, soll es nicht geben, und Double Reporting soll es auch nicht geben.
Das Thema haben wir auch auf dem Schirm. Das haben wir auch gegenüber dem BMJ ja auch schon adressiert, als der Technical Advice veröffentlicht worden ist. Ich hatte das sozusagen auch unter den weiteren, auch wenn ich es hier nicht explizit auf der Tabelle habe, mit drin, ne? Also da würden wir auch solche Sachen mit aufnehmen, ja, wo wir festgestellt haben, Moment, das ist immer noch nicht weg. Genau. Aber ich hatte jetzt die Rückmeldung vorher, Tanja, auch in unserem Dialog immer so verstanden, dass das sektorspezifische Thema eigentlich das schwerwiegendere ist, ne? Und das Alignment sozusagen ist nicht unwichtig, aber ich, genau, würde das weiter, genau, nach unten priorisieren. Zumal, ja, mir fällt gerade noch was ein, diese Folie ist leider unvollständig, aber deswegen sage ich es nochmal schnell. Wir hatten es heute schon mal im nicht öffentlichen Teil, nämlich das Thema der Verweissetzung auf das Greenhouse-Gas-Protokoll.
Verweis. Genau. Ja, der wäre auch noch wichtig, genau.
Okay, danke. Susanne.
Habt ihr auch noch mal diskutiert gehabt über den I1.11? Also wir hatten ja gerade schon kurz angesprochen, also Anticipated Financial Effects, wo auch Tanja sagte, es ist noch mal viel mehr drin als von ISSB gefordert. Das ist das eine. Das zweite ist, dass da Begrifflichkeiten, glaube ich, auch unterschiedlich sind, so dass wahrscheinlich das wieder zu Missverständnissen führen kann. Und das Dritte ist, dass weiß ich jetzt gar nicht, ob das ein Unterschied ist zu ISSB, ehrlicherweise, aber dass meines Erachtens immer auch noch drinsteht, dass man quasi vor Mitigating Actions das bewerten muss. Und das ist nochmal so eine Brutto-Netto-Sicht und so eine doppelte Sichtweise. Habt ihr das auch nochmal diskutiert? Ist das noch ein Punkt?
Also ich habe es bislang nicht separat auf dem Schirm und ich muss auch ehrlich sagen, ich müsste das in der Tat nochmal prüfen. Ich hatte bislang den Eindruck, dass mit der Überarbeitung, also dass man sich schon im Technical weiß, was die AFE-Konkretisierung im E1 angeht, dem ISSB, also dem IFRS S2 angenähert hat. Und ich hatte jetzt bei der Durchsicht nicht das Gefühl, dass sich das nochmal verschlechtert hat. Das ist, ich glaube, Tanja, du hast es vorhin auch gesagt. Also das würde ich mir gern nochmal angucken, bevor ich dazu was in die Stellungnahme aufnehme, weil ich habe eigentlich den Eindruck, dass man da schon ziemlich dicht beieinander ist.
Okay, nee, dann passt. Ja. Dann hatte ich noch eine andere Info. Ja.
Danke. Gut, wenn ihr dann nichts weiter habt, dann könnten wir auf die S-Themen überschwenken. Vielen Dank euch erstmal für die Rückmeldung.
Genau, vielen Dank, Thomas. Wenig überraschend. Zu den S-Standards ist hier die Priorität auf den S1er, einfach weil es auch der umfangreichste Standard ist. Hier auch ein Evergreen oder Ever-Red, je nachdem, wie man es formulieren will, Adequate Wages. Diese Fokussierung von uns auf die Einführung des ILO-Grundsatzes oder der Berücksichtigung von ILO-Grundsätzen, wenn man dann jetzt berechnen will, ob man jetzt einen angemessenen Lohn zahlt oder nicht und dafür als Referenzwert diese ILO-Grundsätze nutzt. Unsere Argumentation an EFRAG war damals, das ist A, ein neues Prinzip, B, das ist ein aufwendiges Prinzip und C, verengt das halt das bisherige Wahlrecht. Argumentation von EFRAG war, man konnte damals noch nicht auf diese ILO-Prinzipien verweisen, weil die gab es schlicht noch nicht. Und jetzt wird das halt mehr standardisiert, dadurch, dass jetzt noch die ILO-Grundsätze und Verweis möglich ist. Und deswegen wollen wir das drin haben. Die Kommission hat sich offensichtlich der Meinung von EFRAG angeschlossen. Und deswegen ist es jetzt das, was es geworden ist. Nichtsdestotrotz würden wir das hier als Priorität nochmal erwähnen mit der altbekannten Argumentation. Ein neuerer Aspekt, der jetzt noch hinzugekommen ist, der sich aus der Austauschrunde gestern ergeben hat, wäre, dass womöglich sich hier noch durch diese Angabe auf die Zahlung von Living Wages oder halt insbesondere die Angabe, dass man kein Living Wage zahlt, wo möglicherweise hier eine Selbstanzeige gefordert wird, im Hinblick auf LKSG oder CSDD dann später mal. Da scheint das dann nämlich eine Interaktion zu geben. Das heißt nicht, weil ich gestern nicht dabei war, ob das jetzt von einfacher Schussmedien auch so gesehen wurde, ob das jetzt zum ersten Mal gehört wird, diese Frage. Ein Lösungsvorschlag war, dass man einfach berichten soll, ob man sich an den gesetzlichen Mindestlohn an den jeweiligen Staat hält oder nicht. Das wäre relativ leicht anzugeben und zu eruieren. Da das jetzt auch in der Vergangenheit der Punkt war mit der höchsten Priorität, den wir zumindest als DSC adressiert haben, seht ihr das genauso, dass Adequate Wages im Hinblick auf diesen ILO-Prinzipien, ILO-Grundsätze halt die Priorität sein sollte für ein Anschreiben. Und falls nicht, welches andere Thema hättet ihr, was ihr priorisieren würdet? Hier sind noch ein paar andere Sachen in dieser Tabelle beschrieben, aber vielleicht habt ihr noch einen anderen Aspekt, wo ihr sagt, jetzt bei unserer Durchsicht, wir haben da wirklich noch ein größeres Thema identifiziert, was wir gerne auch priorisieren würden. Sonst Details, wenn wir denn den Draft für eine Stellungnahme schreiben, kann man sich dann nochmal über Details, Einzelformulierungen, Halbsätze, Wörter unterhalten, aber jetzt erstmal diese Priorität auf Adequate Wages bzw. diese ILO-Prinzipien. Passt das? Schweigen wird als Zustimmung wahrgenommen. Genau, und dann haben uns halt in der Vergangenheit auch schon weiteres Feedback weiter geleitet, beziehungsweise das haben wir dann auch schon selber gesehen. Das war auch ein Thema, das hat mir auch in der Vergangenheit bei länderspezifischen Angaben, bei Characteristics of the Undertakings in Police, das zieht sich dann auch in andere Berichtsanforderungen nochmal. Also bei welche länderspezifischen Angaben muss man jetzt machen? Muss man Angaben machen zu den 10 größten Ländern in Bezug auf die Länder, wo man die meisten Angestellten hat? Oder sind das wären denn 50 oder mehr Angestellte und davon die größten Länder? Oder sollen das nur so eine Länder sein, wo 50 Mitarbeiter mindestens sind, die aber 10%, die mindestens 10% der gesamten Belegschaft in diesem, also generell darstellen, bezogen auf das Land. Wenn es mindestens 10%, diese 10% Angabe, wäre die Angabe womöglich weniger umfangreich. Bei der Erhebung ist fraglich, ob das jetzt eine Reduktion war, aber bei der eigentlichen Berichtsanforderung ist zumindest mal möglich, wenn man sagt, nicht mehr die 10 größten Länder, sondern nur noch die 10 größten Länder, aber nur 50 Mitarbeiter, die mindestens 10% der gesamten Belegschaft, dass man dann über weniger als 10 Länder berichten muss. Das wäre schon zumindest in der Theorie weniger Aufwand. Ist auch so ein bisschen unklar, ob die Europäische Kommission, weil diese 10% kamen jetzt wieder, die stehen derzeit noch im ESRZ1, wurden dann durch EFRAG wieder gelöscht, kamen jetzt durch die Europäische Kommission wieder rein, steht aber nur in der Application Requirement, die aber jetzt trotzdem wieder Hauptbestandteil der Berichtsanforderung ist. Und das wird irgendwie zu Verwirrung. Wir würden es thematisieren, wir würden uns dafür aussprechen, diese 10% reinzunehmen, und eine Heilungsmöglichkeit wäre, das dann die Textziffer auch nochmal reinzunehmen, copy-pasten und nicht nur in die Application Requirement. Und dann weiß man zumindest, was gemeint ist, ob das jetzt die große Erleichterung ist, wird eingestellt. Aber das wäre dann so ein Vorschlag. Bei S116, Incidents of Discrimination, das ist halt, war auch immer so ein Thema, naja, hier geht es um Human Rights Incidents, das zieht sich denn durch alle S-Standards durch. Da hat die Europäische Kommission auch nochmal Hand angelegt und hat gesagt, naja, wir wollen jetzt nochmal klarstellen, im Gegensatz zu der damaligen fachlichen Stellungnahme der EFRAG, dass nur bei Human Rights Incidents und Incidents of Discrimination so substantiierte Instances von solchen Verstößen reported werden müssen. Das heißt, substantiated instances ist ein kleinerer Teil als der Grundgesamtheit aller Instances. Und es soll auch nur über ongoing judicial and non-judicial proceedings berichtet werden. Vorher stand initiated judicial and non-judicial proceedings. Also substantiiert und ongoing sind jetzt so die zwei Wörter, die reinkamen. Und da, das soll halt eine Erleichterung sein gegenüber der fachlichen Stellungnahme der EFRAG. Das wurde auch prominent angekündigt in den Erläuterungen zum Konsultationsentwurf. Jetzt ist die Frage, ja, also ein Verfahren muss ja, also da wurde uns gesagt, na, eigentlich muss ja ein Verfahren irgendwie abgeschlossen sein und substantiiert zu sein. Weil theoretisch ist denkbar, jeder kann eine Anzeige machen. Die Staatsanwaltschaft kann sich auch pauschal dafür entscheiden, naja, das gehen wir jetzt vor Gericht im deutschen Kontext. Und das Gericht muss sich dann irgendwie damit beschäftigen. Und nur weil es vor Gericht ist, heißt das nicht zwangsweise, dass es substantiiert ist. Kann man diskutieren. Sehe ich Thomas hier Zugriff und sofort von lieber sitzen.
Gerade hochgeploppt, ja. Entschuldigung.
Ist das jetzt eine wird das irgendwie von aus eurer Sicht, dieses neue Substantiated und Ongoing, ist das jetzt in eurer Sicht eine Vereinfachung? Führt das mehr zur Diskussion? Ist das irgendwie verschlimmbessert? Das würde mich mal wirklich interessieren, ob das in die Stellungnahme rein soll, gerade weil es so prominent von der Europäischen Kommission erwähnt wurde. Tanja?
Ja und nein. Also sprich, das ist tatsächlich wieder so ein unbestimmter Rechtsbegriff mit substantiated. Ich ahne, was sie uns mit auf den Weg geben möchten, aber allein mir fehlt eine Nachweismöglichkeit. Und mit ongoing proceedings habe ich, und da haben wir tatsächlich auch ein Thema. Gerade in Staaten, ich habe es auch gestern in der Ad-Hoc-Gruppe schon angesprochen, wo man sehr klagefreudig ist, kann mal per se jeder irgendeine Klage einreichen. Und das ist aber kein Indiz für substantiated. Und das ist deshalb aus unserer Sicht auch nicht berichtswürdig. Wenn das abgeschlossene Verfahren sind, dann kann ich dir sagen, ob es substantiated war oder nicht. Bis dahin kann ich dir das aber nicht sagen. Also diese Kausalität ist schon mal nicht da. Und ich bin da auch nach wie vor eine Freundin von Severe Incidents, weil das ist definiert international. Während substantiated lese ich nirgendwo. Also hier würde ich ganz klar zum einen sagen, man kann hier auf Severe Incidents gehen. Das ist festgelegt auf globaler Ebene. Und ich will auch nicht über ongoing, sondern gerne berichte ich über abgeschlossene Verfahren, weil dann weiß ich, was rausgekommen ist.
Ja, das weil ist also ja nicht nur auf anderen Jurisdiktionen, sondern auch in Deutschland.
Kann im Zweifel je nach Lage eine lange Liste werden.
Ja, definitiv. Zumindest denkbar. Also, aber man merkt halt, das Ziel, die Europäische Kommission wollte hier schon mal nachbessern und das vereinfachen, aber dein Petitum wäre Ziel nicht erreicht, zumindest nicht mit dem Instrument, was hier eingefügt wurde.
Ja, also ne, ganz klar, bevor sie jetzt substantiated ersatzlos streichen, das wäre noch schlimmer, weil von da kamen wir ja, dass das Zivil gestrichen wurde. Aber sie sollen sich ja an international gängige Sprache andocken und dann sind es Zivil und in aller Regel Human Rights Incidents. Ja.
Susanne?
Ja, bin ich voll dabei. Und auch hier gilt das Alignment mit einer anderen Rechtsprechung oder nicht einer Rechtsprechung, einem Regelwerk, nämlich den SFDR, weil dort ist doch auch die Sevilla-Inzidenz der PI-Indikator. Ja. Und es wird ja sogar noch darauf verwiesen. Also es passt halt überhaupt nicht zusammen.
Ja.
Genau.
Also eine Rückmeldung war gestern noch, steht jetzt zumindest auf der Full-Sevilla-Kriterium, wo fehlt generell, das würde ich relativieren, das hatten wir ja schon beim letzten Mal bei FRAG, das ist jetzt in der AA gewandert. Und da war das Feedback vom Fachausschuss, das passt schon so, dass der Wesentlichkeitsvorbehalt für diese Information vor allen Dingen auf die Severity abstellt. Das ist in den ARs geregelt. Ich gucke gerade mal, wo das steht, aber es steht auf jeden Fall noch drin. Das kam auch dann nochmal in die finale fachliche Stellungnahme der FRAG rein und findet sich meines Erachtens immer noch drin, also das passt.
Marco, entschuldige, meinst du, dass es in den übergreifenden Standards jetzt drin steht?
Weil da steht es in der Tat drin. Müsste das auch nochmal stehen.
Ach, ist, okay.
Jedenfalls, wenn es nicht so wäre, dann wäre das auf jeden Fall ein Punkt, den ich dann auch noch interessieren würde, gerade im Kontext auf dieses Severe, was jetzt Tanja schon gesagt hat. Und zu S13, Health and Safety Metrics. Also das ist auch immer eine Diskussion gewesen, also erstmal recordable, was bedeutet das? In der deutschen Übersetzung ist das halt berichtspflichtig, so das passt schon irgendwie. Während bei der englischen Übersetzung war mal die Frage, was ist denn recordable und die potenziell ist erstmal alles recordable, aber in der deutschen, oder meldepflichtig, nicht berichtspflichtig, in der deutschen Übersetzung passt das schon, die Übersetzung. Dann war die Frage, ja, aber recordable, wenn es dann meldepflichtig bedeutet, ist halt für jede Jurisdiktion unterschiedlich definiert. Jetzt sagen die ISRS auch, naja, wir haben selber im Glossary eine Definition dafür. Allerdings die nationalen Definitionen, also wenn es eine nationale Definition davon gibt, von Recordable, dann hat die Priorität und so funktioniert das halt, wie man diese Angabe erstellen soll. Und hier war trotzdem der Vorschlag, naja, wenn es für Recordable irgendwie keine einheitliche Definition gibt oder die von Staat zu Staat abweicht, vielleicht gibt es relevantere Aussagen, hier Lost Time Injury Frequency Rate. Gleichzeitig kann man aber überlegen, naja klar, irgendwie in Frankreich gibt es womöglich eine andere Definition als in Kanada, als in China. Gleichzeitig, wo jedes Land, was dann in der jeweiligen Jurisdiktion tätig ist, ist ja dann mit der gleichen Definition trotzdem pro Land, muss sich damit auseinandersetzen und sind dahingehend, wäre es denn schon vergleichbar pro Jurisdiktion. Aber es ist einfach eine schwierige Kennzahl. Und da würde mich nochmal interessieren, im Vergleich zu gestern, also zur Austauschrunde, wie gesagt, ich war nicht dabei, wie seht ihr diesen Punkt halt zu recordable und womöglich eine andere Angabe hier zu fordern, weil recordable tatsächlich zu schwer zu definieren ist, beziehungsweise dieses System von Glossary und nationaler Definition nicht so wirklich passt. Habt ihr das irgendwie jetzt nicht als Top-Priorität, aber auch als Thema, was ihr adressieren würdet, identifiziert. Unabhängig davon, dieser letzte Punkt, der war schon immer ein Teil, also war schon immer fragwürdig, wie man denn Fatalities von Recordable Data, wie man das ermittelt, weil teilweise ist das dann erst Jahre später und so, aber jetzt wirklich nur auf Recordable und ja, die Kennzahlen, die damit verbunden sind. Dieses Lost Time Injury Frequency Rate, ist das eine Zahl, die in euren Diskussionen schon mal aufgekommen ist, die irgendwie international üblicher ist, die Handhaber ist, die von Adressaten eher nachgefragt wurde? Sonst würde ich diesen ersten Punkt bei S113 tatsächlich rauslassen und dann das Instrument oder diese Logik, die es dann im Konsultationsentwurf ist, halt nicht weiter thematisieren, dass man halt im Glossary nachschauen soll nach der Definition und wenn es eine lokale Definition gibt, hat die halt Priorität. Tanja?
Ja, ich denke schon, dass man es nochmal ansprechen kann.
Okay.
Muss nicht eben, wie gesagt, Prio 1 sein bei S1. Aber das hat ja eben auch in der Vergangenheit schon zu Schwierigkeiten geführt und dazu, dass, ich habe es auch erwähnt, dass Unternehmen dann halt auch einfach davon abgewichen sind, ne, von dem Recordable und letzten Endes ihren eigenen Ansatz genutzt haben. Also wäre auch eine Option da nochmal Richtung, ich glaube, das ist OSHAs als internationaler Standard zu gucken, wie die das definieren.
Okay. Kann ich nochmal gucken, den habe ich auf dem Schirm, dann nehme ich das als Hausaufgabe auf und je nachdem schreibe ich das dann nochmal rein. Susanne?
Ist denn diese zweite Kenngröße, Lost Time Injury Frequency Rate, ist denn die immer so klar messbar? Weil da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob man, also ja, da kenne ich mich jetzt nicht so wenig aus. Die Frage wäre nur, würden wir dann nicht vom Regen in die Traufe kommen in irgendeiner Art, weil es wieder anders definiert ist? Das weiß ich aber nicht. Das wäre jetzt eine Frage tatsächlich, die ich da hätte.
Das ist meines Erachtens das auch das international geläufige, aber korrigiert mich. Also ich kenne es nur so als LTI FR, ja.
Gut. Dann schaue ich mir das nochmal an und gegebenenfalls wird es dann diese Zahl, gerade wenn es international einheitlicher ist. Es gibt tatsächlich noch eine Menge an weiteren Themen, die ich, glaube ich, gar nicht diskutieren müsste, weil sie relativ offensichtlich sind und wir auch langsam an unser Zeitmaximum kommen. Die würde ich dann nochmal in den Konsultationsentwurf reinführen, aber die sind wirklich, finde ich, sind valide Punkte, die müssen wir auch nicht diskutieren, die sind relativ offensichtlich und jetzt auch nicht prioritär, deswegen würde ich sie aufnehmen und im Zweifel könnte sie noch im Umlaufverfahren danach rausstreichen, wenn ihr sagt, okay, das sind jetzt wirklich absolute Kriegsschauplätze.
Also wichtig ist, dass diese Priorität klar rauskommt. Ja. Ich denke, das ist schon mal gut, diese Unterteilung da zu machen, weil wenn es zu umfangreich ist und nicht klar rauskommt, wo unsere Prioritäten liegen, ist die Gefahr, glaube ich, relativ hoch, auch wie sie sich da bisher in der Kommission geäußert haben, dass es hinten rüberfällt dann, ne? Da wird nicht mehr viel Fehlerlesens gemacht werden jetzt. Okay, dann sehen wir jetzt durch, so wie ich das verstanden habe. Marco, den Sozialteil auch noch und ja, würden auch jetzt damit zeitlich, glaube ich, auch noch eine Punktlandung machen. Ich habe jetzt von einigen gesehen, dass sie auch noch weiter müssen oder Anschlusstermine haben, jetzt auch sharp 15:45. Wir bringen das jetzt nochmal in die Runde dann, ne? Wenn wir jetzt auf der Grundlage jetzt was formulieren, dass wir das im Umlaufverfahren machen werden. Das ist jetzt immer so der Plan. Und dass wir dann auch diese Konsultationsdeadline treffen. Wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank für die nochmal intensive Diskussion, auch für die Vorbereitung an den Mitarbeiterstab. Da haben wir uns seit vieles auch an Arbeit reingesteckt, auch wenn wir jetzt sagen, wir haben nochmal die Ad-Hoc-Gruppe zusammengerufen, wir haben das jetzt gemacht, das ist ein sehr, sehr hoher Aufwand, den wir das nochmal reingesteckt haben für die letzte Phase und hoffen mal, dass das noch was bringt dann, ne? Ja, insoweit melden wir uns als nächstes dann in der Sache mit den beiden Konsultationsbeiträgen und Kathi, du hast noch ein letztes einen letzten Punkt wahrscheinlich.
Genau, ich wollte zum Zeitplan das nochmal sagen. Thomas, korrigiere mich. Wir hatten uns ja gestern dazu das überlegt, wie wir es machen wollen. Wir wollen das eigentlich gerne so machen, dass wir am Freitag das zuschicken. Richtig, Thomas? Habe ich das jetzt richtig im Hinterkopf? Mittwochabend, am 27. Wollen wir euch den Stellungnahmeentwurf zuschicken. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir dann tatsächlich vielleicht schon bis Freitag, 29. Rückmeldungen bekommen könnten, sodass wir dann wirklich Montag das spätestens hochladen können.
Okay.
Vielen Dank.
Gut, vielen Dank.
Mittwochabend.
Genau.
Genau,
wie gesagt, das ist richtig. Also soweit da auch nicht zu viel an den Tagen davor nehmen. Da kommen wir nochmal mit unserem Stellungnahmedokument um die Ecke und dann wäre das super, nochmal Feedback zu bekommen. Okay, ganz herzlichen Dank.